war wirklich eine sehr klare und durchdachte Präsentation. Sehr, sehr gut. Ja, danke. Ja, wie machen wir das weiter? Vielleicht sage ich ein paar Worte noch über Los und Kontext und dann diskutieren wir Ihren Vortrag in der ersten Hälfte. Los ist ein Teil einer gewissen Wiener Szene seiner Zeit, also um die Jahrhundertwende, die ja das 20. Jahrhundert so weit bestimmt hat und beeinflusst hat, dass wir das lange Zeit übersehen haben und nach wie vor übersehen. Ja, irgendwie sozusagen, das war sogar Moskau, ja, nicht wahr? Das russische Konstruktivismus oder Weimar, des Bauhauses, sind nicht so gründlich übersehen worden, wie Wien damaliger Zeit. Aus vielerlei Gründen, die ich versuche jetzt, diese Konstellation sehr kursorisch zu charakterisieren. In der Tat war diese Zeit in Wien die Zeit einer extrem radikalen Avantgarde, wahrscheinlich einer der radikalsten Avantgarden, die wir überhaupt historisch kennen, kulturell kennen. Der Avantgarde, die sich präsentiert hat, zunächst einmal als Kampf für die Reinheit. Für die Reinheit, Reduktion. Reinigung von allem dem, was überflüssig ist. Und zwar war diese Reinigungs- oder Reduktionsforderung in eine sehr spezifische Konstellation erhoben, die Wiener Avantgarde als historisches Phänomen so problematisch machen. Die österreichische Kultur, die Wiener Kultur zu der Zeit, als die Avantgarde auftaucht, ist von einem Diskurs über die Sexualität weitgehend bestimmt. Das heißt, was die Moderne als Moderne verstanden wird in Wiener Zeit, ist ein Wandel der Sexualität, ist eine wandelnde Beziehung zwischen Mann und Frau. An keinem anderen Ort in Europa wird sozusagen die Sexualität zur zentralen Problematik der Moderne erhoben. In Wien macht das noch viel radikaler als Paris. Wenn man meint, dass in Paris sozusagen die letzten Fragen der Sexualität diskutiert worden waren, ist das nicht wahr. Der eigentliche Ort der Auseinandersetzung war Wien. Dieser extrem intensive Beschäftigung auch mit der Soziologie der Sexualität, fast alle wichtigen Bücher, die nach wie vor unübertroffen bleiben, zum Beispiel über die sogenannten Perversionen, ja, über Fetischismus, ja, und so weiter und so fort, die sind alle entstanden in Wien vor der Jahrhundertwende. Und nicht zufällig, Freud, ja, hat auch in dieser Zeit agiert. Aber schon mit dem Freud beginnt allmählich zu entwickeln dieser Reinheitsgebot. Und dieser Reinheitsgebot tritt auf zunächst einmal als extrem misogyn. Das heißt, die ganze Avantgarde in Wien definiert sich als Anti-Weib, als Anti-Frau. Weil die Frau wird verstanden als diejenige, die gefallen will, ja, und die auch will, dass die anderen oder der andere oder die andere ihr gefallen. Ja, das heißt, sozusagen, sie will gefallen und sie nimmt sozusagen das Gefallen, das sinnliche Gefallen, das ästhetische sozusagen Kriterium als Ausgangspunkt für die Bestimmung der eigenen Gefühle. Das ist eben das, was die Frau zur Reinheit grundsätzlich untauglich macht. Ja, das ist die Voraussetzung. Machen Sie untauglich, weil der Reim kann nur derjenige sein, der weder gefallen will, noch von sinnlichen Eindrücken und ästhetischen Vorlieben sich leiten lässt. Ja? Nur derjenige, der wie Los sagt, eben allein ethisch und ökonomisch, das heißt allein aus der Position der Herrschaft, aus der Position einer autonomen, völlig autonomen Entscheidung definiert, was er tut und was er nicht tut. Jede Entscheidung, wenn sie dadurch zustande kommt, dass man mit dieser Entscheidung und durch diese Entscheidung gefallen wird, oder dass diese Entscheidung durch irgendwelche sinnliche Eindrücke oder Vorlieben oder ästhetische Vorlieben beeinflusst wird, eine solche Entscheidung ist per Definition nicht autonom und das heißt unrein, ja, weil sie kontaminiert ist durch etwas anderes, was weder ethisch noch rational ist. Also die Frage ist, wie erreicht man einen Zustand einer völlig autonomen und das heißt einer völlig reinen und das heißt einer rein rational-ethischen Entscheidung. Wie kommt ein rational-ethisches Urteil zustande, ohne dass dieses Urteil durch ein Spiel der Interessen und ein Spiel der Leidenschaften kontaminiert und untergraben wird. Das ist übrigens die Frage, die sich schon Freud stellt und diese ganze Rhetorik der Regression, die tatsächlich eine sehr große Rolle spielt, auch kommt weitgehend von Freud. Ja, weil Freud definiert seine Psychoanalyse als den Versuch, dort das Ich zu etablieren, wo es war. Ja, diese berühmte Formel ist eigentlich die Formel der Wiener Avantgarde. Also dort, wo der Mensch unterworfen wurde, verschiedene Leidenschaften, sinnliche Eindrücke, sexuellen und sonstigen unbewussten Regungen, wo er sozusagen durch das Gefallen wird, durch den Gefallenwillen und durch das Gefallen definiert ist, dort muss alles das muss abgeschafft werden und ersetzt werden durch eine reine ethisch-rationale Wahl. Diese Forderung nach der Reinheit wird systematisch durchgezogen im Kreis der Wiener Avantgarde auf allen Ebenen. Wittgenstein stellt die Frage, Was ist der reine Satz? Was ist die reine Sprache? Ja? Wie kann man Sprache von allem dem reinigen, was überflüssig ist? Karl Kraus stellt die Frage, was ist die reine Politik und was ist die reine politische Überzeugung? Das heißt, wann kommt die Überzeugung zustande, wenn die ganze politische Rhetorik abgezogen wird? Ja? Um das festzustellen, er macht, ich glaube, 30 Jahre oder auf jeden Fall mehr als 20 Jahre lang, eine Zeitung heraus. Er gibt eine Zeitung heraus, in der die ganze Zeitungsartikel, inklusive Werbung, inklusive politische Berichte, inklusive Entertainment und so weiter, umschreibt, jeden Tag. Und zwar so umschreibt, dass sozusagen die Rhetorik, die politische Rhetorik, die Verführungskünste der Autoren, der normalen Presse offengelegt werden und die Information sozusagen in der reinen Form dann geliefert wird und mit diesen Trücken sozusagen, mit diesen Tricks verglichen. Ja, das ist so eine unglaubliche Arbeit zu dieser Einmannzeitung und die alle lesen diese Zeitung. Los liest diese Zeitung, selbstverständlich Freud, selbstverständlich Wittgenstein und so weiter. Und auch zum Beispiel Weininger, der Geschlecht und Charakter nicht wahr geschrieben hat, wo er bewiesen hat, dass der Reinheit für einen Mann zu erreichen eine schwierige Aufgabe ist, weil es so etwas wie einen Mann gar nicht gibt, sondern wenn man die Sache genau untersucht, sind wir alle Mischwesen. Und die Teilung in Geschlechter ist eine Konvention. Das heißt, jeder Mann hat etwas von der Frau und besonders ein Mann hat etwas von der Frau, wenn er ein Jude ist, wenn er jüdisch ist, weil die Juden in einer arischen Zivilisation müssen gefallen, ja, damit sie überleben. Dadurch werden sie automatisch zu Frauen, ja, und handeln wie die Frauen. Und sozusagen und finden auch Gefallen, ja, wie die Frauen Gefallen finden. Und da er homosexuell veranlagt und Jude war, nachdem er sein Buch veröffentlicht hat und ein riesiger Erfolg hat weltweit, hat er Honorar dafür verwendet, um eine silberne Pistole mit einer silbernen Kugel herstellen zu lassen und hat sich mit dieser umgebracht. Weil er hat sich umgebracht, hat Selbstmord ist der Grund. Weil er eben festgestellt hat, dass eine absolute Reinheit für ihn persönlich unmöglich war, weil er sich nicht von allen Weiblichen reinigen konnte. Ja. Und so hat er sich überhaupt eliminiert, um nicht in Unreinen zu leben. Ja. Diese extreme Formen, gerade innerhalb des Kreises, inneren Kreises, weil Wein gehörte zum inneren Kreis, der Wiener Avantgarde, zeigt, wie radikal und wie persönlich die Leute das alles genommen haben. Ja, wir vergessen auch viele andere, die auch aus diesem Kreis kommen, wie Karl Napp, der Begründer der modernen formalen Sprache der Wissenschaft, Ernst Mach, der als erster sozusagen von der Theorie der Materie, klassischen Theorie des Materialismus und Natur, sein wissenschaftliches Denken freigemacht hat und der berühmte Konstruktivismus erfunden hat und als erster gesagt hat, dass es die Subjektivität nicht gibt. Ja, eigentlich der Satz kommt von Ernst Mach. Wir haben also in der Zeit und im gleichen Kreis sehr radikale intellektuelle Entwicklungen, die aber gleichzeitig extrem misogyn und extrem antisemitisch waren und getrieben von einem beinahe hysterischen Männlichkeitskult. Ja. Die alle wollten, obwohl sie Wissenschaftler waren oder Künstler und so nervöse, ja, ich war Stadtgestalten, die wollten aber alle richtige Männer sein. Richtige Männer der Tat. Ja, nicht wahr? Die so richtig rational, ethisch entscheiden, die unverführbar bleiben und nicht verführen wollen. Ja. Selbstverständlich war sozusagen die Verkörperung des Weiblichen, also des sich dieser Entscheidung entziehenden und dieser Entscheidung korrumpierenden, war die Mode. Die Mode als eben ständiger Wechsel zugunsten immer neuer Verführungen, ja, und immer neue sinnliche Reize. Es gibt übrigens gerade in Frankreich und in England in der Zeit, da gab es ja die Soziologie der Mode, wo man auch behauptet hat, dass die ganze Mode ist sozusagen der Einbruch des Weiblichen in die Gesellschaft. Ja. Die allmähliche Unterwerfung der Gesellschaft der Mode kommt ja von der Unterjochung des Mannes unter der Herrschaft der Frau. Der berühmte Verfechter dieser Theorie war Max Nordau und von ihm kommt diese berühmte Ausdruck Degeneration. Ja, diese Degeneration, ja, ist eben diese Verweichlichung und sozusagen Verweiblichung des Mannes in Form seiner Unterwerfung unter dem Mode. Wenn man das alles gelesen hat, insgesamt, also nicht nur in den Auszügen, sondern insgesamt, dann erkennt man fast alles, dass zu 90%, vor allem in den früheren kunstpolitischen Reden von Herrn Hitler. Ja. In in seiner Rede von 36, ja, typische Repräsentant der verspäteten Wiener Moderne, ich war in Deutschland. In seiner Rede 36 sagt er, unser Kampf gilt der Mode und der Modemacher. Was wir wollen, ist die Welt durch die Unterjochung der Mode und Verweiblichung durch die Mode, die Kunst zu entrinnen und die Kunst der ewigen Wert zu verleihen. Und zwar dieser ewige Wert soll nicht davon abhängig, ob diese Kunst gut ist oder schlecht oder sie verführt oder nicht, sondern sie muss ethisch-arisch sozusagen den richtigen Charakter erziehen und muss allein ethisch und rational im Sinne des ideologischen Auftrags reflektiert werden. Wir haben also bei der Wiener Avantgarde eine sehr gemischte Veranstaltung, die zum Teil in die aufgeklärte radikale Moderne führt, zum Teil zum Faschismus, Männlichkeitskult und Rassenkult führt, weil diese Figur der Reinheit, ja, diese Figur der Reinheit, wie sie sich etabliert hat und wie sie sich historisch artikuliert hat, das alles in sich immer irgendwie vereint hat. Und diese Figur der Reinheit konnte sich in eine Richtung entwickeln, in andere Richtung entwickeln, so entwickeln oder anders entwickeln. Das heißt, diese Reinheit war von Anfang an rhetorisch und kulturell gesehen kein so reines Phänomen, sondern eine sehr komplizierte Figur, die so viele Entwicklungen und rhetorische Fortsetzungen produziert hat. Was Herr Loos anbelangt, von ihm ist wenig geblieben im Sinne der Bauten, der gebauten Bauten. Es gibt ein großes Haus, das wirklich wunderbar ist, im Zentrum von Wien. Ist zu empfehlen, dieses Haus anzuschauen. Es gibt viele Projekte der Einfamilienhäuser, die fast nie realisiert worden waren. Ich glaube, ein Projekt wurde in Kalifornien realisiert, weil alle diese Häuser zu radikal waren für die Interessenten.
Aber es gibt auch noch die Losbahn.
Ja, es gibt das. Ja, ja, es gibt so vieles.
Es gibt so eine Waffe, also das heißt immer Losbahn und es ist nur so ein Raum. Das Einzige sind schwarze Wände, leuchtende Tische. Und das einzige Ornament ist da drin, ist ein Selbstporträt von
mir. Ja. Aber worauf ich hinaus will, von Loos selbst, ja, von Loos selbst stammt aber eine interessante Serie. Diese Serie ist eine Fotoserie, die er gemacht hat mit seiner Frau. Also, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Es ist halt so, dass ich glaube, sehr viele übersehen, auch die Spezialisten, glaube ich, in der Filmgeschichte übersehen, die Tatsache, dass Anita Loos, ja, die, eine der berühmtesten Schauspielerinnen des Hollywoods, ja, 20er Jahre, 20er, 38er Jahre, war eine Frau. Das wussten auch die Leute in Hollywood nicht so besonders, und das weiß auf der anderen Seite die Kunstwelt nicht so besonders, weil Anita Loos, über die so viele Biografien und Bücher vorliegen und die eine, wirklich eine der absolut berühmtesten Hollywood-Stars der Zeit war. Man hat sie nicht immer sozusagen assoziiert mit Loos. Allerdings gibt es eine interessante Serie, die er gemacht hat mit Anita Loos, noch in früheren Jahren, nämlich in ihrem Schlafzimmer. Und zwar dieses Schlafzimmer ist von ihm selbst gestaltet und sie eigentlich auch. Das heißt, er hat Make-up gemacht, er hat auch Nachthemd gemacht für sie und so weiter, selbst genäht, glaube ich, ja sogar. Also alles ist von ihm selbst gemacht. Alles ist absolut weiß. Also der ganze Raum ist weiß. Man sieht praktisch nur Schattierungen, ein bisschen Schatten, ja, auf den Fotos und ihr Gesicht. Sonst eigentlich nichts, als alles verschwindet irgendwie. Also ziemlich perfekte Inszenierungen und ja, immer noch, glaube ich, in einem Wiener Museum zu sehen. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an diese ganze Geschichte, das war so eine Loos-Retrospektive, vor einigen Jahren, bei der ich auch was gesagt habe. Und deswegen habe ich das ziemlich genau angeschaut, wie er sich entwickelt hat. Und diese Fotos haben mich sehr beeindruckt. Die sind irgendwie perfekt, ja, in der Tat. So viel zum Misogynen und Kampf gegen das Weib. Aber davon, also abgesehen, muss man tatsächlich feststellen, und Lowes hat spät begriffen, Sie haben das auch zitiert, aber sicherlich ist dem nicht zu entkommen, dass ein Null-Design oder Null-Ornament selbst ornamental sind und selbst Design sind, dass man das sozusagen Anti-Design, auch wie Anti-Kunst, ja, und so weiter, ist nicht nur das Design, sondern Design par excellence, es ist eben das Design des 20. Jahrhunderts. Und um sozusagen dagegen zu reagieren, versucht er so etwas wie in seinen späten Jahren, zumindest programmatisch, so etwas wie eine Proto-Postmoderne. Das heißt, eine Anknüpfung, rationale Anknüpfung von Tradition. Also nicht im Sinne der traditionellen Formen, sondern im Sinne der traditionellen Funktionen und eine Verquickung zwischen Funktionen und Formen. Übrigens, was Sie ja zu Recht zitiert haben, wie vieles bei der Denker, der Künstler der Wiener Avantgarde, ist eine Veranstaltung, die versucht hat, genauso wie die russische Avantgarde, was eine Veranstaltung, die versucht hat, platonische Utopie sozusagen künstlerisch zu übersetzen. Die Wiener Avantgarde hat versucht, reiner Kartesianismus und die kantische Kritik der praktischen Vernunft in die Kunst zu übersetzen und die Kultur zu übersetzen. Also wenn Kant sagt, dass alle Interessen, Leidenschaften und Vorlieben sind Pathologien der Vernunft und infizieren eine rein ethische rationale Entscheidung, dann ist das eigentlich das, was sozusagen die Wiener Avantgarde als Ausgangspunkt nimmt. Und es gibt ja berühmte und auch von Lowes hier zitierte, de facto und von Wittgenstein immer wieder benutzte Reflexion von Descartes, wie kann man ethisch handeln, wenn man die Wahrheit noch nicht erreicht hat. Und man hat die Wahrheit noch nicht erreicht, weil man ist nicht völlig rational geworden. Ja? Man ist sozusagen diesen Weg nicht ganz beschritten und vielleicht stirbt, ja, bevor man das macht. Also wie sozusagen soll man dazwischen handeln? Und er sagt, dazwischen handeln soll man üblicherweise. Das heißt, so wie es in der Regel gehandelt wird. Ja? Man sozusagen, man hält am besten an den gesunden Menschenverstand und nach der allgemeinen Brauch. Erst wenn man sozusagen die absolute Wahrheit erreicht hat, kann man Änderungsvorschläge machen. Aber da man diese nicht erreicht und wahrscheinlich nicht erreichen wird, muss man eine sogenannte provisorische Moral handeln. Diese provisorische kartesianische Moral ist das, was eben Wittgenstein und Lowes als Ausgangspunkt für auch ästhetische Vorstellungen nehmen. Das heißt, wenn man eine absolute Reinheit in der Ästhetik nicht erreicht und nicht erreichen kann, soll man lieber an den ästhetischen Brauch halten. Ja, so wie man das ethischen Brauch. Und ich habe das 100-mal zitiert oder 1000-mal zitiert, zitiere noch einmal am Schluss, diese Szene, als bei einem Seminar Wittgenstein gefragt wurde von seinen Studenten, wenn man einen Mantel kaufen will, wie soll dieser Mantel aussehen? Ja, und er hat die Antwort gegeben, der Mantel muss so aussehen, dass man, wenn man einen Mantel sieht, nur sagen kann, das ist der Mantel. Ansonsten kann man überhaupt über diesen Mantel nichts sagen. Ja. Das ist im Grunde diese, dieser sozusagen Spätformulierung dieses Reinheitgebotes. Ja. Dieser Mantel soll nicht einmal rein oder avantgardistisch sein, weil rein und avantgardistisch sein bedeutet schon nicht bloß ein Mantel zu sein. Es ist sozusagen zu wenig, dass plötzlich zu viel wird. Ja. Sondern er soll überhaupt nicht wahrgenommen werden. Dieser Mantel muss sozusagen hinter seinem Mantel sein, verschwinden und als Gegenstand der Betrachtung gar nicht auftauchen. Er muss überhaupt keine Regungen hervorrufen und keinen Eindruck machen auf ästhetischer Ebene. Sogar keinen guten. Gar keinen. Das ist sozusagen diese Spätavantgarde, Wiener Spätavantgarde, die auch bei Loos so eine Entsprechung findet. Und das haben Sie wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Gut, wir haben noch Zeit. Gibt es noch Fragen oder Reaktionen, vielleicht Ihrerseits oder sonst?
Eine Frage.
Ich glaube, der Punkt ist, dass Luxus tatsächlich als Bequemlichkeit und Wohlfühlen dessen versteht, der diese Güter benutzt, also diesen Gebrauchswert. Das unterscheidet ihn von etwa Bataille, ja, nicht wahr, und vielen anderen, die den Konsum als ein spektakulärer, ostentativer Vorgang beschreiben. Das heißt, der Luxus ist nicht dann für mich, sondern für die anderen. Das heißt, ich trage einen Schmuck und trage ein Ornament, nicht weil ich das mag, sondern weil ich will anderen gefallen und auf die anderen Eindruck machen. Also diese Dimension des Luxus streicht ja Loos eigentlich weg. Ja? Weil er will ja eben, dass meine Entscheidung darüber, was luxuriös ist und was nicht luxuriös ist, für mich persönlich, eine autonome Entscheidung ist. Allerdings ist es halt so, dass wenn ich auf den spektakulären, auf den ostentativen Konsum verzichte, das heißt auf den Konsum, der andere beeindrucken soll, nämlich mich, dann verzichte ich auf den Luxus überhaupt, ja, das ist ganz klar. Ja. Weil ich habe dann kein Kriterium dafür, was ist für mich bequem, was für mich nicht bequem. Im Grunde weiß ich das nicht. Ja. Im Grunde ist es für mich am bequemsten tatsächlich, mich umzubringen und ruhig ungestört unter der Erde zu liegen. Ja? Das ist das Bequemste überhaupt. Ja? Wenn ich aber immer noch, statt mich umzubringen, durch die Welt wandere, Vorträge halte oder Häuser baue, dann ist es ganz klar, dass ich nicht mich selbst beeindrucken will, sondern die anderen. Ja? Das tut ja Losser auch, indem er schreibt oder Häuser baut oder was auch immer anders tut, was eigentlich für die anderen ist und nicht für ihn selbst. Ja? Der ganze Paradox besteht darin, dass gerade die Künstler und Intellektuelle, ja, dessen Funktion es ist, andere zu beeindrucken, dadurch, dass sie machen und andere zu verführen, aus einer gewissen Neurose und Hysterie, ja, plötzlich beginnen sich selbst vorzustellen, wie souveräne Könige, die selbst entscheiden, was für sie bequem ist und was nicht. Ja, und was für sie Luxus ist und was nicht. Ja. Das ist der ganze Paradox der Avantgarde. Ja. Der Avantgardist ist derjenige, der versucht, souverän zu werden. In einer Situation, in der der Künstler vis-à-vis des Marktes und des modernen Konsumenten seine Nicht-Souveränität extrem bewusst wird. Ja? Wenn Balzac oder Baudelaire sagen, jeder Künstler ist eine Hure, dann sozusagen stellen sie etwas fest, wogegen eigentlich die Avantgarde protestiert. Ja, Avantgarde sagt, nein, ich will keine Hure sein, ich will ein gesetzgebender, sozusagen, jenischeinischer Übermensch mit dem sozusagen Schwert des Gesetzes, ja, oder ethische Überzeugung und so weiter. Aber sicherlich ist es eine Pose, es ist ein Schauspiel, von dem jetzt allen klar ist, dass es ein Schauspiel ist. Es ist ein Schauspiel der Souveränität. Das Schauspiel der Souveränität, der allerdings so ernst genommen wurde, dass die Leute haben tatsächlich sozusagen, ja, ich war diese Erfahrung gemacht, sich für diesen Souveränitätsbegriff zu opfern. Ja. Durch den Selbstmord oder Selbstuntergang oder was auch immer. Aber dieser Ausbruch einer Souveränitätssehnsucht um die Jahrhundertwende war sicherlich Reaktion auf den extremen Niedergang der Kunst im System der bürgerlichen Hierarchie. Die Künstler übrigens begonnen haben, ziemlich viel Geld zu verdienen, was früher nicht der Fall war oder kaum der Fall war. Aber diese Abhängigkeit vom Markt und diese Abhängigkeit von gefallen müssen, hat sie eben so extrem irritiert. Weil die wurde zu der Zeit offensichtlich, ja, die wurde zu der Zeit offensichtlich, warum eine Hure, ja, weil, warum eine Hure und nicht eine Kurtisane, ja, weil die Massen ins Spiel gekommen sind, ja, anonyme Verbraucher, ja, weil nicht in einem kleinen Kreis der Elite in der früher Künstler seinen Ort hatte, sozusagen unter denen alles abgespielt hat, die ihn schätzen konnten. Ja. Sondern er musste sich auch anbieten an die Massen, die ihn gar nicht geschätzt haben, ja, die auch keine Kriterien hatten, ihn zu schätzen, die ihn nicht gekannt haben. Der Künstler bietet sich unter den Bedingungen des Marktes an absolut Fremde an. An diejenigen, von denen er nicht erwarten kann, dass sie überhaupt irgendetwas begreifen oder von dem, was er eigentlich tut und von den Motiven, die ihn dazu treiben, das zu tun und das anderes. Also jenseits jeder Hermeneutik und jenseits jeder Achtung. Das ist eine neue, moderne, genuin moderne Herausforderung, die dann plötzlich so eine Reaktion bekommen haben. Eine andere Antwort hat mir gut gefallen, das war eine Antwort, dass ich mal gehört habe, ich war Sache, aber CNN angeschaut und plötzlich gab Larry King, ja, bei ihm in seiner Sendung war Madonna und er hat sie gefragt, absolut in diesem Sinne, hat sie gefragt, viele kritisieren sie wegen der Entwürdigung der Frau. Und da sie sozusagen die Frau als Prostituierte darstellen und dadurch entwürdigen. Was sagen sie dazu? Und sie hat eine geniale Antwort gesagt, die Frau mit meinem Einkommen kann sich nicht entwürdigen. Das ist eine ganz klare Antwort, wo sozusagen der Künstler eine finanzielle Macht bekommen hat oder anstrebt, die ihn wiederum gegen den Vorwurf der Unwürdigkeit immunisiert. Ja, dass sozusagen der Künstler da durch den finanziellen Erfolg, der so groß ist, dass er ihn reicher macht als manche Unternehmen, ja, praktisch sozusagen der Eingang in die Elite findet. Das war in der Zeit der Avantgarde nicht der Fall. Also wir hatten auf der einen Seite einen Verlust, einen totalen Verlust an der gesellschaftlichen Verankerung, auf der anderen Seite noch keine Chance, richtig Kohle zu machen. Ja. In dieser Lücke entsteht der ganze Diskurs über Souveränität, über Menschen, totale Reinheit, Diktatur des Ethischen über das Ästhetische und so weiter und so fort, als eine neurotische Reaktion der Kunst auf diese neue Situation. Der neurotische Diskurs, der, wie jeder neurotische Diskurs, extrem fruchtbar ist. Ja. Und im Endeffekt extrem effektiv. Ja. Wir verdanken diesem neurotischen Diskurs praktisch alles, ja, was im 20. Jahrhundert interessant war. Weil wir wissen, dass alles Interessante kommt aus Neurose. Ja, das ist ganz klar. Wenn man nicht neurotisch ist, keine Angst hat und klare Perspektive vor sich hat, dann produziert man nichts, was andere wirklich anregen. Ja, gut. Gibt es noch Bemerkungen oder ebenfalls Anregungen? Wir haben noch Zeit. Wenn nicht, dann machen wir eine Pause. Und sammeln uns, ich würde schon sagen, nicht später als in 15 oder 20 Minuten. Weil wir müssen auch, gut, Sie haben dargestellt, richtig, der malerische Position, vielleicht tue ich das gleich und kommuniziere ein bisschen. Wenn man vergleicht mit Los, ja, dann geht es malerisch nicht darum, und das ist die Radikalisierung, ja, nicht darum, das Urteil rein zu machen, ja, zu reinigen von allen sozusagen sinnlichen Verführungen oder ästhetischen Eindrücken, sondern das Urteil auszusetzen. Ja. Urteilsfrei zu sein. Weil für ihn ist jedes Urteil zu anthropomorph. Er will sozusagen, es ist ein antihumanistisches Projekt, ja, oder das Projekt der Dehumanisierung, ja, so wie wenn man diesen Begriff von Arthur Gasset ja, bemühen kann, der Sprache der radikalen Avantgarde ist dehumanisierende Kunst. Ja? Das ist tatsächlich das Projekt der Dehumanisierung. Das heißt, er versucht einen Standpunkt zu erreichen, der kein menschlicher mehr ist. In diesem Sinne, aber göttlicher vielleicht, in diesem Sinne ist er tatsächlich ein Platoniker und unmittelbar angeregt durch Ernst Mach und seine Theorie der Auflösung der Materie und Verschwinden der Subjektivität und Phänomenologie von Husserl und von Bergson. Er meint, dass die Welt, wie wir die Welt kennen, ja, und das ist ein rein philosophischer Ansatz zumindest einmal, dass diese Welt wird konstruiert durch die menschlichen Interessen. Das heißt, dadurch, dass ich etwas essen will, weiß ich, was das Brot ist, dadurch, dass ich etwas schreiben will, was das Schreibzeug ist, dadurch, dass ich durch die Welt gehe und mich nicht anstoßen will, weiß ich, was der Stein ist und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was an der Gegenständlichkeit in der Welt drin ist, das ist alles sozusagen konstituiert oder produziert durch menschliche Interesse. Das ist auch alles deswegen grundsätzlich anthropomorph. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Ganze. Und zwar so im klassischen Sinne durch den Selbsterhaltungstrieb produzieren. Also dadurch, dass der Mensch weiterleben will, dadurch, dass er überleben will, dadurch, dass er gut leben will und so weiter und so fort, konstituiert er und macht er ständig Dinge, ja, und macht nicht nur im Sinne des Designs, sondern er konstituiert die Außenwelt. Die Außenwelt ist so, wie sie ist, weil der Mensch ist so, wie er ist, ja, und bewohnt diese Welt. Wenn man aber abstrakt die Welt sieht, und das war die Wissenschaft seiner Zeit für ihn eine große Inspiration, ja, dann merkt man, es gibt ja nur Atome und Elektronen und Positronen und überhaupt kein Himmel ist nicht blau und, ja, und so weiter und so fort. Und alles löst sich auf. Ja. Also wenn man so durch die Welt geht, dann scheint es so, als ob überall, ich weiß nicht, Autos gibt und Kühe oder ich weiß nicht was, Geschäfte und das alles. Ja. Aber wenn man sich fragt, wie sieht es wirklich aus, dann merken wir, dass es nur Elementarteilchen sind, ja, nicht wahr, die sehr, sehr schnell vorbei fliegen und überhaupt keine Geschäfte und keine Autos und keine Kühe, überhaupt gar nichts. Der Mensch selbst ist auch eine Ansammlung von irgendwelchen chemischen Elementen und auch diese Atomen und Elektronen und so weiter und so fort. Also irgendwie bei näherem Hinsehen verschwindet das alles, ja, auf nimmer Wiedersehen. Ja. Und das war für ihn eine Inspirationsquelle. Also er war sehr motiviert durch Einsteins Theorien und überhaupt durch die Atomphysik und solche Geschichten, also wenn es nicht so auftaucht. Ja. Er war ein Leser von dem ganzen Zeug. Ja. Und von der Vorstellung, wenn wir ein bisschen abstrahieren von dem, was sie sind und wie wir die Welt sehen, sieht die Welt total anders aus. Und zwar so radikal anders aus, dass wir überhaupt uns in dieser Welt nicht mehr wiederfinden können. Ja. Wir sozusagen verschwinden zusammen mit allem, was unsere Umgebung ist. Das war die Grundintention. Ja, und er wollte diesen Nullpunkt des Urteils oder diesen Nullpunkt des Menschlichen überhaupt definieren in seinen früheren Arbeiten und ging ein typischer Weg eine Cézannistin sozusagen, eine Kubistin, die eigentlich war, war von Cézanne inspiriert und von Picasso, vom Kubismus. Nämlich von der analytischen Methode, nämlich von der Frage, wie man zunächst einmal damit beginnen kann, dass man Malerei sozusagen zu ihren Grundelementen reduziert. Also wie weit kann man Reduktion überhaupt treiben? Und er hat sie wirklich weitergetrieben, wie wir wissen, als alle anderen. Und es gibt interessante, ich denke, das ist generell überhaupt das Interessanteste, was er auch als Künstler gemacht hat. Da sind die sogenannten Tabellen der visuellen Welt. Die meisten sind, liegen im Stedelijk-Museum im Keller, werden eigentlich nicht ausgestellt, obwohl aus unserer Perspektive, postkonzeptualistische Perspektive, das ist wahrscheinlich das Interessanteste an dem, was er gemacht hat. Wir haben schon lange Zeit mit Peter Weide darüber nachgedacht, man soll mal das aufstellen, einfach diese Tabelle aufstellen. Und da gibt es ja Beschreibungen, die beginnen noch bei der, also so Tabellen, wie das Bild von der archaischen Bildung, der Renaissance und so weiter sich entwickelt und welche Kunstrichtungen es gibt, welche strategische Entscheidungen es überhaupt gibt. Und alles kulminiert bei ihm ja etwa zum Romantismus. Und der einzige andere Künstler, der noch beachtet hat, das war Mondrian. Ja, der war auch so ein radikaler Reduktionist. Aber auch nicht so richtig. Ja. Ich sage jetzt warum. Na gut, und Sie wissen alle, zu welchen visuellen Effekten, also wie visuell das jetzt alles aussieht, was Malevich gemacht hat, das ist ganz klar. Die Frage ist nicht jetzt für mich interessant. Ich habe diesen Text Ihnen gegeben, nämlich letzte Texte, die früher nicht übersetzt worden waren ins Deutsche. Und deswegen rate ich allen eigentlich, diese neue Übersetzung zu erwerben oder zumindest anzuschauen. Gerade erschienen sind bei Hanse Verlag, eine Ausgabe, die von Oge Hanse Löwe gemacht worden ist. Und eine andere Gruppe der Texten aus dieser späteren Zeit ediere ich ja etwas später in Surkamp Verlag. Dann wird sozusagen die Haupttexte mehr oder weniger zugänglich auf Deutsch aus dieser späten Phase. Und die späte Phase wurde durch die Frage eingeleitet, wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht darüber, was man, ob er diesen Nullpunkt der Malerei erreicht hat oder nicht, ja, das ist egal. Zunächst einmal. Sondern wenn man einen Nullpunkt erreicht hat, was macht man weiter? Diese Frage nach dem nächsten Schritt, nach dem Nullpunkt, ist wirklich die entscheidende Frage. Und er beginnt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, indem er nach seiner Rückkehr aus Deutschland und nach seiner Zeit in kurzer Zeit im Bauhaus beginnt, gegen Bauhaus und den russischen Konstruktivismus zu polemisieren. Das ist eben diese Polemik Kirchenfabrik. Das heißt, kann man den Nullpunkt als eine Plattform benutzen, und das macht ja im Grunde Bauhaus, ne? Das macht auch russischer Konstruktivismus, das macht auch gemacht The Style in Holland. Sie haben diesen Nullpunkt, von dem sie alle geglaubt haben, sie haben diesen Nullpunkt erreicht, benutzt, um auf diesem Terrain, frei gewordenen Terrain, auf dieser Plattform, Nullplattform, neue Häuser sozusagen der Kultur zu errichten, ja, eine neue Welt aufzubauen, auf einem sicheren Fundament, ja, wie sie gedacht haben. Also nachdem ich elementare Gesetze der Form freigelegt habe, und ich habe sie freigelegt, indem ich mir die Frage gestellt habe, was sind die Elementarfarben, was sind die Elementarformen, wie funktioniert Kreis, wie funktioniert die Linie, in welchen Zusammenhängen sie überhaupt auftauchen können, wie diese Zusammenhänge überhaupt aussehen können. Also indem ich sozusagen alle Strukturkombinationen der Elementarformen der visuellen Gestaltung zunächst einmal beschrieben haben, erfasst haben, und das hat die Avantgarde zu der Zeit gemacht. Das heißt, ich hatte das ganze Vokabular der Elementarformen und Kombinationsmöglichkeiten schon immer schon zur Verfügung. Dann kann man sagen mit Kandinsky, jetzt baue ich alles andere wieder auf. Ja? Aber jetzt schon auf einer systematischen Weise und auf einem sicheren Terrain. In, eben das war die Zeit, wo Le Corbusier nicht wahr, seinen Vorschlag macht, endlich kann man Paris komplett abreißen, ja, das war so ein berühmter Vorschlag, und wieder aufbauen auf einer rationalen Grundlage, weil jetzt wissen wir endlich, ja, wie es wirklich aussehen soll, jetzt sind sie alle sozusagen, Gesetze sind da, alle Verfahren sind da, früher haben wir Paris geschätzt hier sozusagen, aber jetzt scheint es überflüssig zu sein. Das heißt, die Zeit der kartesianischen provisorischen Moral und die Zeit der kartesianischen provisorischen Ästhetik, sagen wir so, ist am Ende. Jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt können wir es richtig machen. Das war dieser Vorschlag von Le Corbusier, unterstützt von Bauhaus und unterstützt auch weitgehend von der russischen Konstruktivismus. Sie haben auch, auch organisiert den Abriss von vielen Stadtteilen von Moskau ja, in der Zeit, um sie mal abzubauen. Das war sozusagen dieser neue Optimismus in der Zeit. Und Malevich beginnt intensiver und intensiver und konsequenter gegen diese Position zu argumentieren. Diese letzte Diese Argumentation ist nicht so bekannt. Ja? Aber eigentlich, das ist vor allem in Deutschland interessanterweise. Man hat sehr viel von Malevich übersetzt, aber nur bis zum Punkt, als er begonnen hat, gegen Bauhaus und gegen den Konstruktivismus zu polemisieren. Und dann gibt es ja praktisch nichts mehr. Die Polemik ist ja, funktioniert eben folgendermaßen, dass er sagt, wie Sie auch zitiert haben, dieses Streben nach der neuen Welt ist infiziert durch den gleichen Virus, ja, wie die kirchliche, das kirchliche Projekt, das Religionsprojekt, durch das Streben nach der Vollkommenheit, nach der Perfektion. Man will eine Perfektion erreichen, aber man kann eine Perfektion nicht erreichen, weil die Menschen sind prinzipiell imperfekt. Ja, es gibt ja viele Aufzeichnungen bei ihm, wo er sagt zum Beispiel, ein Bekannter hat mir gesagt, das habe ich, glaube ich, auch zitiert, dass er eine perfekte Treppe gebaut hat. Das bezweifle ich, weil die Treppe baut man dazu, dass die Menschen aufsteigen können und heruntersteigen können. Und dass die Menschen aber nicht perfekt sind, sind die Treppen, die die aufsteigen können, heruntersteigen können, können auch nicht perfekt sein. Nur eine Treppe, die unbenutzbar wäre, wäre perfekt. Aber wir wissen nicht, welche da sein könnte. Das heißt, was er immer merkt und wo sozusagen er immer entweder spitze Bemerkungen macht und Traktate schreibt, ist die Anpassung der Perfektion an das Anthropologische oder Anthropomorphe. Ja? Das hat er immer vermisst, auch bei der Kirche, ja? Dass die Kirche immer so gebaut worden war, dass sie auf der einen Seite perfekt werden sollte, auf der anderen Seite aber für den Menschen bequem und die Bilder so, dass sie richtig hängen und verständlich sind und spezieller sind und so weiter und so fort. Die neue Welt des Kommunismus oder was auch immer, muss da auch so gebaut werden, dass die Menschen dort sich eben wohlfühlen. Ja? Aber für Malevich ist der Mensch, an dem sich, der Ort, an dem sich der Mensch wohlfühlt, ist per Definition ein Unort, ja? Ein Platz, wo sozusagen ans Absturz des Menschen zurück in die Situation, aus der er versucht hat, sozusagen gerade rauszukommen. Ein Abstieg in eine falsche Richtung. Stattdessen macht er etwas, was leider sozusagen die westliche Kunstwissenschaft nach wie vor verdammt und nicht versteht, warum sie handelt. Nämlich, er beginnt eine Welt zu konstruieren, nach seiner berühmten Mutter: Was tot ist, ist schon suprem. Also das Einzige, was das Leben überhaupt retten kann, ist der Tod. Das heißt, an dem Moment, an dem der Bauerntum in Russland abgeschafft wurde, hat er angefangen, den Bauer zu darzustellen und so weiter und so fort. Und ändert praktisch mit der Postmoderne, wie sie alle wissen ja, seine letzten Bilder, die immer verdammt werden, ja, von der westlichen Standardbücher, sind Konstruktionen im Stil der Renaissance, wo er sich selbst und seine Bekannte als Renaissance-Figuren darstellt und die, wie er erklärt, zweimal suprematistisch sind. Erstens, die ganze Renaissance ist definitiv tot. Und deswegen sind die Darstellungen von diesen Menschen als Renaissance-Figuren definitiv nicht im Leben. Und definitiv nicht im Leben bedeutet definitiv suprematistisch. Und zweitens, es gibt kein einziges Bild aus dieser Serie, in dem die Farben oder Formen, aus denen sie zusammengestellt werden, nicht als abstrakte früher aufgetaucht sind. Das heißt, es ist eine Konstruktion aus den suprematistischen Elementen seiner früheren Zeit. Sie sind so zusammenkonstruiert. Das sind die gleichen Farben, das sind die gleichen Formen. Und sie sind auch markiert. Nämlich, seine Frau hat eine Brosche, die ein schwarzes Quadrat ist. Also wenn man genau sieht, das ist eine kleine Brosche, das ist ein schwarzes Quadrat. Punin, sein Freund, hat an der Stelle ein schwarzes Quadrat und so weiter und so fort. Das heißt, er markiert mit schwarzem Quadrat diese Figuren, seine Freunde und seine Bekannten, die eine neue Menschheit darstellen. Und zwar eine neue Menschheit als Geheimbund, und sie sind als Geheimbund durch das schwarze Quadrat verbunden. Und immer schon tot. Also die Menschen, die sozusagen keinen Ort mehr in der Wirklichkeit haben, die nichts mehr wollen, nichts mehr anstreben und sich für nichts mehr interessieren. Ja, die sind sozusagen Vampire, die sind Überlebende einer anderen Zeit, einer anderen Kultur, in einer Welt, die sie nicht mehr angeht. Und die sind für diese Welt nicht interessant, diese Welt ist für sie nicht mehr interessant. Er hat eine kleine Gruppe von Schülern, sein Lieblingsschüler war Daniel Harms, ein Dichter, deren Gedichte und Erzählungen inzwischen ins Deutsche komplett übersetzt worden sind, also man kann sie lesen. Und er hat sozusagen ihn sehr geliebt. Und als er zufälligerweise sein Sammelband seiner Gedichte gelesen hat, hat er zu sich gerufen, hat er noch nicht erkannt, war sehr jung, und hat berühmte Zeile in sein Buch reingeschrieben: Gehen Sie und stoppen Sie den Fortschritt. diese gehen Sie und stoppen Sie den Fortschritt. Ja? Gehen Sie fort und stoppen Sie den Fortschritt. Ist eben diese Grundfigur eigentlich das späten Malaysch-Denken, und er hat auch sein Grab selbst entworfen in Form des schwarzen Quadrats. Ja, und Harms hat seine Gedichte vorgetragen, ja, wegen der Zeremonie. Die Zeremonie bestand darin, dass Harms neben seinem Grab suprematistische Gesichter vorgelesen hat. Das heißt, was eigentlich ein Gegenprogramm zu Konstruktivismus war, ist ein gewisses Verständnis der Postmoderne, oder eine gewisse Theorie der Postmoderne, würde ich sagen. Er hat so etwas wie eine Proto-Postmoderne erfunden und ist viel näher dem Duchamp als eigentlich dem Konstruktivismus. Das heißt, er wollte beim Nullpunkt verharren und sich ständig neu fragen, wie man das in der Welt macht. Ja, das ist eine klassische Aufgabe, und er war sozusagen der Leser von der buddhistischen Literatur, ja, und so weiter. Das ist der Bodhisattva, ja, klar. Der Bodhisattva, nachdem er der absolute Bewusstsein Buddhas erlangt, im Unterschied zu Buddha nicht verschwindet aus der Welt, sondern einen künstlichen Körper anlegt, ja, indem er in der Welt erscheint, so etwas wie Mumie seiner selbst, und wandert durch die Welt und fragt sich immer, was ich bin, und sagt sich immer, ich bin nichts. Ja. Was ist aber für mich als nichts eine gute Möglichkeit, mich in der Welt als nicht zu zeigen. Ja, das, es gibt ja so viele Texte, eigentlich war buddhistische. Einer von, ich habe vor kurzem gehört bei einer Diskussion in München, dass sich als nicht zu zeigen bedeutet, sich einzusperren in ein Zimmer, das ist aus einem sehr alten chinesischen Traktat, um lange allein zu lachen. Sozusagen, man findet in der Welt die Möglichkeit, sich als Nichts, als absolute Nichts zu manifestieren. Und zwar immer die Neuen, und zwar immer die dich als dieses Nichts zeigen. Im Unterschied zu denen, die sozusagen weitergehen und diesen Nullpunkt verlassen. Wir können sagen, dass diese späte Polemik von Malevich gegen den Konstruktivismus markiert einen Bruch innerhalb der Avantgarde selbst, innerhalb des avantgardistischen Projekts, und zwar im Bruch bei der Beantwortung der Frage, wie geht es weiter? Entweder baue ich etwas Neues, das ist die Avantgarde, oder ich verzichte auf den nächsten Schritt, bleibe bei Null, bleibe bei Nichts und redefiniere dieses Nichts immer erneut und immer strategisch und immer taktisch genau, immer präzise in Bezug auf den real stattfindenden Fortschritt. Das ist eben, gehen Sie fort, sozusagen, und stoppen Sie den Fortschritt. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt gibt es eine neue spezifische Methode, eine spezifische Möglichkeit, sich gegen den Fortschritt, gegen den nächsten Schritt zu wehren und bei Null zu bleiben. Diese Möglichkeit ist immer aber nicht die gleiche. Dass sie nicht die gleiche ist, zeigt uns folgender Vorgang. Der Malevich hat sozusagen verstanden, wohin die Route geht, bei der Diskussion über seine Arbeit in Bauhaus. Das war Wendepunkt in seinem Denken. Er kam mit seinen Arbeiten nach Deutschland und hat sich Bauhaus präsentiert Und da war Diskussion mit dem Bauhaus, mit den Bauhäuslern, die ihm alle gesagt haben, das, was sie jetzt zeichnen, das kann man nicht bauen. Und dann hat er gesagt, das soll man nicht bauen, das ist schon da. Warum soll man das bauen? Ich sage, nee, das ist nicht richtig. Man muss so zeichnen, dass man das dann realisieren kann. Ich sage, nee, aber... Und so. Und das dauerte eine Weile, bis er nicht völlig verzweifelt sozusagen den Dialog einfach abgebrochen hat. Und seitdem hat angefangen, immer wieder zu reflektieren, wo dieser Punkt des Missverständnisses eigentlich liegt. Es gibt ein Buch von Bauhaus, Idiot, ein Buch seiner Vorlesungen, Ungegenständliche Welt, die er auf Russisch gemacht hat und dann, es wurde ins Deutsche übertragen. Und es ist ein erstaunliches Dokument. Ich glaube, irgendwann, wenn die richtige Übersetzung kommt, wäre es nicht uninteressant, beide Texte zu vergleichen und gleichzeitig zu publizieren, weil der deutsche Text besteht allein aus Verzerrungen. Und zwar, es ist nicht so, dass nur wichtige Punkte sind überhaupt gestrichen, sondern es werden lange Passagen dazu geschrieben. Und zwar, alle in die gleiche Richtung. Immer wenn er sagt, so etwas Konstruktivismus ist unmöglich, das wird gestrichen. Und dann wird dazu geschrieben, und das ist ein guter Ausgangspunkt und so weiter. Das heißt, er wird zensuriert und dann zusätzlich angepasst an die Ideologie des Bauhauses. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Und wenn man diesen Text mit der russischen Original vergleicht, man staunt nur, dass es überhaupt sowas passiert. Gut, das war damals bei der damaligen Stadt der Technik. Eine gewisse Zeit geht vorbei. Und was tut unser früherer Kollege Liebeskind? Er nimmt diese Zeichnungen von malerischen Bauseher, weil der heutige Bautechnik erlaubt das. Und wenn man das schaut, ja, wenn man schaut, das jüdische Museum, zum Beispiel, das ist eine Kombination aus fünf Zeichnungen von Malerisch darstellt, wobei das Witzigste dabei ist, dass Liebeskind das so genau reproduziert hat, dass, obwohl es ein jüdisches Museum, auf der größten Fläche, der zentralen Stelle, nimmt der orthodoxe Kreuz, ja, das der Malerisch eingebaut hat in eine seiner Zeichnungen. Ich glaube, das orthodoxe Kreuz sieht ein bisschen anders aus wie katholischer und wahrscheinlich ein Liebeskind das nicht wiedererkannt. Oder doch, ja, das ist eine interessante Frage. Wollte ich jemanden fragen, aber kam nicht dazu. Und so hat es einfach schlicht und einfach gebaut. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein interessanter Gestus, ja. Vor allem in Bezug auf diese Polemik. Und diese Polemik ging mit dem Bauhaus, das war Ausgangspunkt für das Projekt von Liebeskind. Ja. Er hat eben sein Ehrgeiz war sozusagen zu zeigen, dass das, was Bauhäusler abgelehnt haben, also das, was nicht gebaut werden kann, doch gebaut werden kann, ja, und ich mache das. Auf der anderen Seite zeigt das auch, dass Malevich absolut recht hat in seiner Annahme, dass dieser Nullpunkt des Urteils, Nullpunkt der menschlichen Subjektivität, Nullpunkt sozusagen der Nützlichkeit, jedes Mal neu definiert werden soll. Ja? Weil das, was man zu dieser Zeit als eine solche definiert hat, ist nach einem gewissen Abschnitt des Fortschritts, ja? Eben, wenn der Fortschritt nicht gestoppt ist, verwendbar. Und nutzbar und kann sozusagen gebaut werden, das früher auch nicht gebaut werden konnte. Das heißt, Malevich hat sich als so Neo-Zen-Buddhist oder Chan-Buddhist ja verstanden, als jemand, der sozusagen in einem komplizierten Spiel mit dem anthropomorphen, anthropologischen und mit den Idealen und Utopien seiner Zeit und seiner Gesellschaft sich befindet, dass immer sozusagen immer alles dagegen setzt, immer einen Punkt findet, wo sozusagen wo diese Hoffnungen schiefgehen, ja, und wo der Mensch keine Chance hat.